Achtung, Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen wie Mord, Suizid und Gewalt. Wenn dich solche Themen verstören, solltest du diesen Podcast nicht hören. Es ist kurz nach 5 Uhr morgens an diesem kühlen 3. Februar 2003 in Alhambra, etwa 20 Autominuten von Hollywood entfernt. Chauffeur Adriano de Souza sitzt am Steuer eines schwarzen Mercedes. Das Radio läuft, er isst ein paar Snacks, trinkt Kaffee, um wach zu bleiben. Vor etwa 2 Stunden hat er seinen Boss hierher gefahren, zusammen mit einer Frau, die dieser in einem Club kennengelernt hat. Jetzt wartet er auf dem Vorplatz des schlossartigen Anwesens, bereit, sie jederzeit zurück in die Stadt zu bringen, wie schon so oft. Aber an diesem nebligen Morgen ist etwas anders. Adriano de Souza fährt zusammen. Was war das? Wo kam das her?
Ich wollte wissen, was los war, habe die Tür geöffnet.
Instinktiv springt er aus dem Auto.
Der Springbrunnen war an. Alles schien normal.
Dann setzt er sich wieder ins Auto, doch plötzlich öffnet sich die massive Tür des Hauses. Ein kleiner, dürrer Mann stolpert schwankend heraus, im Bademantel. Die Perücke verrutscht, der Blick leer, in der rechten Hand ein Revolver. Und er stammelt, fast tonlos und ohne jede Regung.
I think I killed somebody.
Im Foyer liegt eine Frau, erschossen, Lana Clarkson, eine Schauspielerin, die in dieser Nacht als Hostess im VIP-Bereich des House of Blues gearbeitet hat. Und der Mann im Bademantel mit dem Revolver in der Hand ist ein Musikgenie, eine Produzentenlegende, der Erfinder der Wall of Sound, Phil Spector.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tat und Musik im Fall von Produzentenlegende Phil Spector. Es geht natürlich um die Frage, was ist in dieser Nacht passiert? Hat Spector seine Zufallsbekanntschaft erschossen oder hat sie sich, wie er vor Gericht behaupten wird, selbst erschossen? Aber diese Folge ist mehr als der Blick auf eine Tatnacht. Phil Spector war ein Genie im Studio, aber privat galt er, vorsichtig ausgedrückt, als exzentrisch. Vieles wurde lange als Teil seines Genies abgetan. Extravagant, schwierig, ein Original eben. Aber nach dieser Nacht stellt sich die Frage neu. Ab wann ist Exzentrik keine schräge Marotte mehr, sondern ein Warnsignal? Und was passiert, wenn niemand rechtzeitig auf dieses Warnsignal reagiert? Pyrenees Castle, so heißt dieses Anwesen in Alhambra. Von außen wirkt es fast wie ein Märchenschloss. In einem umzäunten Park gelegen, ein beiger Prachtbau mit rotem Dach, mit Türmen, mit Zinnen, 10 Schlafzimmern, 11 Badezimmern und fast 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Traumhaus, zumindest von außen. Im Innern hat sich jedoch Phil Spector seit Jahren verschanzt. Zwischen vergilbten Gemälden, schweren Kronleuchtern und vergoldeten Spiegeln. Zwischen skurrilen Toupets und dunklen Limousinen. Hier lebt er wie ein Einsiedler, streift geisterhaft über die langen Flure voller Erinnerungen. Goldene Schallplatten, Musikauszeichnungen hängen dort überall. Kontakt zu Nachbarn gibt es kaum. Und in der Nacht zum 3. Februar 2003 wird dieses Schloss dann zum Tatort. Im Foyer liegt die Schauspielerin Lana Jean Clarkson. In den 1980ern hatte sie kleinere Rollen, zum Beispiel bei Knight Rider und im A-Team. Später spielte sie die Hauptrolle als leicht bekleidete Amazone in den Fantasy-B-Movies der Barbarian Queen-Reihe. Der große Durchbruch blieb aber aus und zuletzt arbeitete sie als Hostess im VIP-Bereich des House of Blues in Hollywood. Sie hoffte auf Kontakte, vielleicht auf eine zweite Chance. An diesem Abend taucht dort Phil Spector auf. Wie immer auffällig gekleidet mit einer ziemlich markanten Perücke auf dem Kopf. Und er ist bereits stark alkoholisiert. So spricht er Lana Clarkson an, hartnäckig, aber charmant und bestimmt und am Ende auch erfolgreich. Irgendwann verlassen die beiden gemeinsam den Club, steigen in die Limousine und fahren nach Alhambra. Gegen 2:30 betreten sie dann das Schloss. Und was dann geschieht, dafür gibt es keine Zeugen. 2 Stunden später fällt dann jedoch der Schuss, der Fahrer hört ihn draußen im Auto und wenig später steht Phil Spector vor ihm im Bademantel mit dem Revolver in der Hand.
I think I killed somebody.
Sofort wählt D'Souza den Notruf.
Ich heiße Adriano. Ich bin Phil Spectors Fahrer. Mein Boss hat jemanden umgebracht. Bitte schicken Sie jemanden.
Und als Minuten später die Polizei eintrifft und das Foyer des Schlosses betritt, offenbart sich den Beamten ein Bild des Grauens. Lana Clarkson hängt leblos auf einem Stuhl, ihr Kopf zur Seite gesunken, ihr Unterkiefer fast vollständig weggeschossen. Und um sie herum liegen Splitter von Zähnen, von Knochen, überall verstreut auf dem Boden. Und direkt unter dem Stuhl liegt eine Pistole, die mutmaßliche Tatwaffe. Mitschnitte der Polizei aus der Tatnacht verdeutlichen Spectors Zustand.
Es tut mir leid, was passiert ist. Ich weiß nicht wie, aber es tut mir leid.
Er wirkt benommen, alkoholisiert, fahrig, aber noch in derselben Nacht ändert sich seine Darstellung plötzlich. Plötzlich behauptet er, Lana Clarkson habe sich selbst erschossen. Doch bevor wir klären, was in dieser Nacht wirklich geschehen ist, müssen wir erklären, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Denn der Mann im Bademantel war kein Unbekannter. Phil Spector hatte in den 1960er Jahren Musikgeschichte geschrieben. Als Produzent von großen Hits wie zum Beispiel Be My Baby von den Ronettes. Er arbeitete mit allen relevanten Künstlern der damaligen Zeit, mit den Righteous Brothers, später mit John Lennon. Er mischte am Beatles-Album Let It Be mit und inspirierte die Beach Boys. Spectors Markenzeichen, der bombastische Sound, die sogenannte Wall of Sound. Er erklärt sie hier in seinem letzten TV-Interview.
It was just a way of recording to make everything sound.
Es ging darum, so aufzunehmen, dass alles klang, als wäre es live. Es sollte am Radio genauso klingen wie im Studio.
As you recorded it in the studio.
Die Wall of Sound, mehrere Schlagzeuge spielten gleichzeitig, dazu Streicher, Bläser, Chöre. Spector legte alles in mehreren Spuren übereinander, verdichtete es, bis er einen einfachen Popsong in etwas Monumentales verwandelt hatte. Spector selbst nannte seine Produktion Little Symphonies for the Kids, kleine Symphonien für Teenager, und für ihn waren es seine Schöpfung.
Ich bin nicht nur Produzent, ich bin Autor, Regisseur und Dirigent zugleich.
Ein Zitat, das viel über sein Selbstverständnis verrät. Im Studio ist er der Chef, der Alleinherrscher. Kein Ton wird ohne Phil Spector aufgenommen. Musiker müssen Dutzende Takes spielen, bis er zufrieden ist. Widerspruch oder Zweifel an seiner Arbeit duldet er nicht. Diese Machtfülle bleibt natürlich nicht ohne Wirkung. Sie macht ihn launisch, impulsiv, besessen von Perfektion. Aber der Erfolg gibt ihm auch recht. Hit folgt auf Hit. Und mit jedem Hit wächst das Gefühl, unantastbar zu sein. Im Studio hat Phil Spector alles unter Kontrolle. Die Sängerinnen und Sänger sind für ihn Mittel zum Zweck. Der eigentliche Star in seiner Welt ist nicht die Stimme vor dem Mikro, sondern der Mann hinter dem Mischpult, also er. Im Studio funktioniert dieses System. Dort ist Kontrolle ein Werkzeug. Außerhalb des Studios allerdings wird diese Kontrolle zu etwas anderem. Mehrere Musiker berichten später, dass Spector auch bei den Aufnahmen Waffen trägt. Bei den Ramones etwa. Da soll er mit einer geladenen Pistole im Studio gesessen haben, um die Punkband zur Perfektion zu treiben.
Er versuchte, wie ein Freund zu wirken, war aber keiner. Er hatte da diese Waffe und ließ mich tagelang nicht aus dem Haus.
Das, was die Ramones hier berichten, hat Züge von Geiselnahme. Niemand darf gehen, bis die Aufnahme perfekt ist, bis sie in seinen Ohren richtig klingt. Für manche ist das Streben nach Perfektion, für andere Einschüchterung. Und für die Ramones lässt es nur diesen Schluss zu.
Wir waren in einem goldenen Käfig. Und der Wärter war irre.
Und solche Situationen gibt es nicht nur im Studio. Auch in seinem Privatleben greift Spector immer wieder zur Waffe, besonders dann, wenn Frauen sich von ihm abwenden wollen. Wie Ronnie, die Leadsängerin der Ronettes, später seine Ehefrau. Sie beschreibt ihre Ehe als Gefängnis. Sie darf nicht telefonieren und kaum mal das Haus alleine verlassen, damit sie nicht einfach geht. Und um das sicherzustellen, versteckt Phil ihre Schuhe. Und er droht ihr sogar mit dem Tod, falls sie ihn verlassen sollte. Und sie ist nicht die Einzige. Mehrere Frauen sagen später übereinstimmend aus, dass auch sie von Phil Spector mit Waffen bedroht wurden. Immer wieder in Momenten, in denen sie gehen wollten. Immer wieder derselbe Ablauf. Nähe, Kontrolle, der Versuch zu gehen und dann die Waffe. Das ist kein einzelner Ausraster, es ist bei Spector ein Muster. Und genau hier stellt sich die nächste Frage. woher kommt dieser extreme Kontrollzwang? Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen ins Jahr 1948. Phil Spector ist damals 9 Jahre alt, als sein Vater sich erschießt. Auf dem Grabstein steht später ein Satz: To know him was to love him. Jahre später wird das der Titel seines ersten großen Hits. Der Tod des Vaters wird für ihn Inspiration, aber vermutlich auch Trauma. Weggefährten berichten später, dass Spector immer große Angst davor hatte, verlassen zu werden. In einer Doku des Senders Showtime berichtet stellvertretend Produzentenkollege Paul Schäffer über diese sehr ausgeprägten Verlustängste bei Spector.
He didn't want you to go home at the end of the night. He was lonely. So you had to be prepared.
Er wollte nicht, dass man am Ende des Abends nach Hause ging. Er war einsam. Darauf musste man gefasst sein. Ich erinnere mich an einen Abend. Gegen 3 Uhr morgens wollte ich los. Er sagte, vergiss es. Er mochte es nicht, wenn sich die Stimmung änderte.
Wenn man das zusammennimmt, dann bekommt das spätere Verhalten Spectors eine neue Ebene. Verlassen werden ist für ihn kein normaler Vorgang. Es bedeutet in gewisser Weise Kontrollverlust. Als Kind verliert Phil Spector früh die Kontrolle über sein Leben. Der Vater ist tot, die Familie zerbricht, Sicherheit verschwindet. Er selbst ist eher Einzelgänger, hochintelligent, aber im Zwischenmenschlichen extrem unsicher. Später sagt er, ihn habe oft ein Gefühl begleitet, die Welt sei gegen ihn. Was bleibt, ist die Musik, auch als Schutzschild. Töne, Technik, das Aufnahmestudio. Hier kann er wiederholen, korrigieren, dirigieren und bestimmen, was passiert. Hier kann er etwas erschaffen, das nicht einfach verschwindet. Vielleicht beginnt hier das, was später sein Markenzeichen wird. Der Wunsch, alles unter Kontrolle zu haben. Erst Klänge, dann Menschen. Das erklärt alles noch nichts, aber es macht das Muster vielleicht verständlicher. Mitte der 1970er Jahre kommt ein weiterer Einschnitt. 1974 erleidet Phil Spector einen schweren Autounfall in Hollywood. Er wird durch die Windschutzscheibe geschleudert, erleidet einen Schädelbruch. Die Ärzte retten sein Leben, doch Weggefährten berichten später, dass sich sein Verhalten danach verändert. Er wirkt fahriger, misstrauischer, impulsiver. Manche sprechen auch von zunehmender Paranoia. Und dann trifft ihn 1991 der nächste Schlag. Sein kleiner Sohn stirbt mit nur 5 Jahren an Leukämie. Danach beschreiben ihn viele als noch labiler, noch sprunghafter, noch schwerer zu erreichen. Es wird immer offensichtlicher, dass da etwas in Phil Spector arbeitet, das er nicht mehr im Griff hat. Was genau das war, das lässt sich im Nachhinein kaum sauber benennen. Offiziell diagnostiziert wurde nichts, aber die Warnzeichen wurden immer lauter. Spector lebt abgeschottet in großen Häusern, hinter Zäunen mit Überwachungskameras und vor allem mit sehr vielen Waffen.
There were multiple weapons that were ultimately recovered inside his residence through various parts of the house.
Im ganzen Haus hatte er Waffen. Im Schlafzimmer waren 5 oder 6 verschiedene. Überall gab es Munition.
There was ammunition found again through several areas throughout the mansion.
Das berichten später die Ermittler in der Showtime-Doku. Und damit sind wir wieder bei der Frage: Ab wann ist das alles keine schräge Marotte mehr, sondern ein Warnsignal? Es ist die Mischung, Rückzug, Misstrauen, Überwachung und Waffen. Und wer in diesen Jahren mit Phil Spector zu tun hatte, beschreibt immer wieder dasselbe Gefühl. Man wusste nie, wann bei ihm die Stimmung kippt und man wusste nie, ob vielleicht eine Waffe im Spiel ist, vor allem Frauen nicht. Mehrere von ihnen berichten später, dass sie Situationen mit Phil Spector als bedrohlich erlebt haben. Wenn aus Scham Kontrolle wurde und aus Kontrolle dann Druck. Seine Ex-Frau Ronnie ist nicht die einzige. 5 weitere Frauen sagen später aus, dass auch sie von Phil Spector mit Waffen bedroht wurden. Zum Beispiel seine ehemalige Assistentin und Geliebte Diane Ogden. Die berichtet von einem Vorfall aus dem Jahr 1989. Mit einer Fernbedienung habe Spector die Türen seines Hauses verschlossen, damit sie nicht gehen konnte. Und sie dann bedroht. Der Staatsanwalt beschreibt es in diesem Court-TV-Mitschnitt genauer.
When he's confronted with the right situation, turns sinister.
In bestimmten Situationen konnte er bedrohlich und tödlich werden. Er drückte ihr den Pistolenlauf ins Gesicht, an den Hals und in ihre Wange.
Da ist wieder das Muster. Frauen, Nähe, Widerspruch und dann greift Spector zur Waffe, nur um kurz darauf schon wieder so zu tun, als wäre nie etwas gewesen.
The next morning, she'll describe Philip Spector as almost a different
Am nächsten Morgen war er eine ganz andere Person. Er wachte auf und wirkte, als wäre nichts passiert. Sie tat es als Ausnahme ab, als etwas völlig Unerwartetes, völlig Ungewöhnliches. Sie dachte, das kann nicht Phil Spector gewesen sein, nicht der Mann, den sie zu kennen glaubte.
Vielleicht erklärt das auch, warum so lange niemand Anzeige erstattet, warum viele das Erlebte zunächst als Ausnahme abtun, als Ausrutscher. Doch der Kontrollzwang bricht immer wieder durch und niemand schreitet ein, weil er ein Genie war, weil Exzentrik in der Kunstwelt oft als Teil der Kreativität gilt, weil Vision und Größenwahn schwer zu unterscheiden sind. Bis am 3. Februar 2003 Lana Jean Clarkson stirbt. Zurück ins Foyer von Pyrenees Castle. Die Polizei sichert dort Spuren. Sie dokumentiert die Lage der Leiche, die Position der Waffe, die Einschussrichtung. Lana Clarkson sitzt auf einem Stuhl, ihr Kopf zur Seite gesunken, der Unterkiefer schwer zerstört. Die Pistole liegt unter dem Stuhl. Ermittler prüfen, ob die Schussbahn zu einem Suizid passen würde. Ob die Lage der Waffe stimmig ist, ob Schmauchspuren an den Händen vorhanden sind. Und einige Details werfen tatsächlich Fragen auf, aber nichts deutet zweifelsfrei auf einen Suizid hin. Doch Phil Spector bleibt zunächst bei seiner Darstellung, Lana Clarkson habe sich selbst erschossen. An Phil Spector finden die Ermittler auch keine Schmauchspuren, aber die Blutverteilung auf seinem Bademantel wirft Fragen auf. Und dazu kommt noch etwas, erinnern sich die Ermittler hier in der Showtime-Doku.
Dann mussten wir herausfinden, ob es zuvor ähnliche Vorfälle gab, und es gab ein Muster.
Und auch in dieser Nacht geht es um einen Moment des Gehens. 2007 beginnt dann der erste Prozess gegen Phil Spector. Die Anklage lautet Mord zweiten Grades. Die Verteidigung bleibt bei ihrer Version. Lana Clarkson habe sich selbst erschossen. Spectors Anwälte sehen Zweifel an der Forensik, an der Einschussrichtung, an der Interpretation der Blutspuren und sie versuchen, das Bild der Schauspielerin zu beschädigen. Sie sprechen von Alkohol, von möglichen psychischen Problemen, von einer instabilen Persönlichkeit. Doch ein Abschiedsbrief existiert nicht und es finden sich auch keine Hinweise auf akute Suizidgedanken. Ganz im Gegenteil, Lana Clarkson hatte gerade eine neue Agentin engagiert, sprach über neue Projekte, hoffte auf eine zweite Chance. Das berichten übereinstimmend mehrere Freundinnen. Nach Wochen der Verhandlung kann sich die Jury nicht einigen. Der Prozess endet ohne Urteil. 2008 beginnt dann die zweite Verhandlung. Und diesmal ändert sich Entscheidendes. Mehrere Frauen sagen aus:
Er hat auch bei mir die Waffe gezogen, als ich gehen wollte.
Fünf Frauen, fünf Geschichten mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Sie alle konnten das Haus am Ende lebend verlassen, Lana Jean Clarkson nicht. Und im zweiten Prozess passiert noch etwas. Phil Spector sitzt nicht einfach still im Gerichtssaal. Er inszeniert sich. Jeden Tag anders. Riesige Sonnenbrillen, täglich wechselnde Perücken, auffällige Anzüge, extrem hohe Plateauschuhe. Es wirkt wie eine Mischung aus Schutzschild und Show, als würde er versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Über den Raum, über die Blicke, über die Aufmerksamkeit. Aber vor Gericht funktioniert das nicht. Im Gegenteil. Die Exzentrik, die in der Musikbranche jahrelang als Genie gelesen wurde, wirkt hier plötzlich anders. Nicht als charmant, sondern als unberechenbar. Dazu kommt sein Verhalten. Er murmelt vor sich hin, starrt die Geschworenen an, widerspricht seinem Anwalt, wirkt launisch, überheblich und er sagt Sätze, die ihm eher schaden als helfen.
Frauen sind wie Zahnbürsten. Ich brauche sie, aber ich vertraue ihnen nicht.
Damit untergräbt er die eigene Verteidigung. Die Linie, ihn als exzentrisches, aber harmloses Genie darzustellen. Und sein Auftreten im Saal ergänzt dieses Bild, das die Zeuginnen zeigen. Dazu kommen die Aussagen seines Fahrers Adriano de Souza, die Worte, die Spector direkt nach der Tat gesagt haben soll.
I think I killed somebody.
Und so fällt im April 2009 das Urteil.
We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Philip Spector, guilty.
Schuldig im Sinne der Anklage. Mord zweiten Grades, 19 Jahre Haft. Phil Spector tritt seine Haftstrafe an, im kalifornischen Staatsgefängnis von Corcoran. Ein Ort für Schwerverbrecher, an dem auch der Massenmörder Charles Manson inhaftiert ist. Dort sitzt Spector fast 12 Jahre. Im Januar 2021 stirbt er im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Infektion. Seine Musik bleibt, Songs, die bis heute gespielt werden. Die Wall of Sound hat Popgeschichte geprägt. Aber Phil Spector war eben mehr als ein Musikgenie. Und die Warnzeichen waren da, über Jahre. Exzentrik, Rückzug, Waffen, Kontrolle, nicht laut, aber sie waren da. Und vieles wurde als Teil seines Genies interpretiert, als schrullig, als extravagant, als Preis für große Kunst. Man ließ es durchgehen. Und darin liegt die eigentliche Tragik dieses Falls. Genies wird oft mehr verziehen als anderen. Macht schützt. Und der Grat ist schmal zwischen Inspiration und Machtmissbrauch, zwischen Exzentrik und Gefahr. Für Lana Jean Clarkson kam diese Erkenntnis allerdings zu spät.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.